Jesaja. In Jesaja 61. Kommt nach Jesaja 60. Das sehen wir nächste Woche. Okay. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um ja den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Kennen wir irgendwoher, oder? Jedenfalls ein Teil davon. Oben in der Anmerkung steht Lukas 4, Vers 18 bis 21, das hat Jesus gesagt. Der Herr hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, ne, und so weiter. So, hier geht es um Jesus, um das erste Kommen Jesu. Ne, und Jesus hat es erfüllt damit, das Wort der Prophetie. So, ich habe mir das heute eine Weile durchgelesen, so, und ich finde es einfach schön, mir hat es gut, mich einfach darauf zu konzentrieren, auf die einzelnen Punkte, die er da anspricht. So, warum er gesandt wurde, was ihm wichtig ist, wie sein Herz da schlägt. Lass uns mal ein bisschen genauer reingehen. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, ja, weil der Herr mich gesalbt hat. Wäre Jesus ohne Heiligen Geist gegangen, dann oder ohne die, sag mal, mein Kopf ist immer noch frei, ohne die Abhängigkeit vom Heiligen Geist, so, und dann hätte Jesus nicht das bewirken können, was er bewirkt hat. Dann hätte Jesus nicht das gesagt, was er gesagt hat. So, und dann hätte Jesus nicht alles erfüllen können, das wäre unmöglich gewesen. Und wenn Jesus den Heiligen Geist schon brauchte hier, obwohl er ohne Sünde war, ne, also hat das in meinen Augen dann gar nichts mit sündhaft oder nicht zu tun, dass ich das Wirken des Geistes brauche. Ne, weil Jesus war ohne Sünde und hätte somit eigentlich vollkommen ja alles machen können, aber konnte nicht. Auch er braucht den Heiligen Geist, so, und die Kraft, die von Gott selber auskommt, so, und die Weisheit, die von ihm kommt, die Erkenntnis. Beobachte Jesus im Neuen Testament, beobachte ihn im Alten Testament. Du wirst Menschen sehen, und Jesus ist ja auch 100% Mensch gewesen. So, ne, du wirst einen Menschen sehen, der sich ausgestreckt hat nach dem Schöpfer, so, und der gefragt hat nach dem Willen des Vaters, so, der die Kraftwirkung sehen wollte und tun wollte. So, und Jesus ging auf den Berg und hat mit dem Vater geredet, und dann hat er einen Plan gehabt und dann war gehorsam in dem, was Gott gesagt hat. Wir sind schon ein paar Mal durch die Evangelien jetzt gegangen, durch drei, und mir ist beim letzten Mal wieder aufgefallen, halt, dass ich das so krass finde, dass Jesus so fertig war, ne, in der Zeit mit den Speisungen der 5000, und er von sich aus schon zu den Jüngern gesagt hat, also er hat geschlafen auf dem Boot, war müde, ne, sein Körper war am Ende, seine Kraft war zu Ende, dann geht man schlafen, so, und aber er kommt irgendwie nicht zur Ruhe, weil immer wieder der Vater einen anderen Plan mit ihm hat. Ne? Und dann sagt er, komm Jungs, wir gehen jetzt was essen. Wir machen Barbecue. Ne? Ein bisschen abseits von hier. Und kaum sind sie an Land, stehen schon 5000 Leute dort, noch mehr, so, die schon wieder gelehrt werden wollen. Und Jesus predigt da 3 Tage lang. So. Und dann kriegen sie was zu essen. Das sind, oder nee, das war eine andere Geschichte, glaube ich. Aber jedenfalls redet er den ganzen Tag und schickt die Leute dann abends nach Hause. Ne? So, und danach kriegt er noch keine Ruhe. Er geht einsam auf den Berg, um zu beten, aber die Jünger sind da mitten im Wasser, und das war Jesus sein Leben. Jesus lädt sich irgendwo ein zu essen, die Leute sind im Haus, und der kriegt einfach keine Ruhe. Selbst das Dach bauen sie auf und lassen noch einen Behinderten runter, damit er den heilt. Und Jesus kriegt einfach keine Ruhe. Und anhand von Jesus kannst du sehen, dass der Mensch zu vielen fähig ist, wenn er in der Kraft des Geistes lebt. Wenn er abhängig ist von Gott. Und wenn er gehorsam ist in dem, was Gott hat. So wie Paulus zu Timotheus gesagt hat, erzähle das Evangelium, erzähle und verkündige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Und das ist ein Geheimnis, das offenbar gemacht wurde durch Jesus, seine Auferstehung. Das mit Pfingsten uns Menschen aufgetan wurde, was wir davor noch nicht erkannt haben. Dass wir in einer anderen Kraft leben können als in unserer. Die unabhängig ist von unserer Begrenztheit und unserem Verständnis. Und das will ich. Und das ist das, wo Paulus sagt, Leute, wachst im Heiligen Geist und wachst in den Gaben, die er geben will. Streckt euch danach aus und füttert diese neue Schöpfung und nicht das alte, so damit sie stärker wird und den Platz einnimmt von dem Schwachen und dem Vergänglichen, was euch vorher zur Verfügung stand. Und das muss ich mir jeden Tag aufs Neue immer wieder sagen. Aber es ist wichtig, sich auszustrecken und sich zu sehen danach, mehr zu haben. Und das ist das, was auch Gott möchte. Und er möchte den Geist auf uns legen, damit wir gesalbt sind. Jesus ist gegangen und hat gesagt, bevor er gegangen ist, und jetzt werdet ihr die Dinge tun, die ich getan habe. Mit anderen Worten, meine Kraft gebe ich jetzt euch, hat er auch gesagt. Und meine Autorität gebe ich euch. Und ihr werdet Größeres tun als das, was ich getan habe in der kurzen Zeit hier. Als Einzelne. Ihr seid jetzt Stellvertreter Christi. Ihr seid jetzt das Werkzeug, das Gott in seiner Hand hat. Ihr seid jetzt die Lampe und das Licht. Vorher war es ich, doch ich gehe, aber ich werde euch zum Licht machen. Und das will ich. Ich möchte so ein kleiner Mini-Jesus sein. Ne? Wenn du die Leute siehst mit ihren Hunden, ne, irgendwie nach der Zeit sehen die Hunde aus wie die Herrchen. So, schon mal aufgefallen? So ein Hund und ein Herrchen, die sind sich super ähnlich. Musst du mal gucken. Das möchte ich auch. Weißt, ich möchte neben meinem Herrchen laufen und ich möchte ihn angucken, ganz stolz. Für mich muss er der Held sein. Ich möchte ihm dienen, ich möchte ihm Freude machen. Wenn er mich ruft, dann möchte ich kommen, um mich, nein, nicht mit fehlendem Schwanz, Entschuldigung, aber sorry, nur Frauen, oh. Das wäre was für mein Sohn, na gut. Aber möchte mich freuen, ne? So wie ein Hund sich freut, wenn er vor seinem Herrchen steht und der irgendwas will. Ich rufe Lehmann und boom, ist er da. Guckt mich an und selbst wenn ich sage, geh auf die Decke oder mach dies oder das, mach Platz oder Pfötchen, er macht's. Ne? Wir hatten da sein Handy nicht ausgemacht. Das müsste mir aber jetzt peinlich sein. Ne? Ne? Aber das ist es eben so ein, ich meine, wollen wir warten, bis es aufhört? Kannst du das? Danke. Und ich finde es schön hier, weil das hier ist ein Jesus, der redet und er ist seinem Herrn so untergeordnet und ja, so unterwürfig. Nicht das, was ich will, nicht das, was ich rede, sondern das, was der Vater sagt, sage ich. Das, was er tut, das tue ich. Und du kannst an Jesus sehen, was aus dem Menschen passiert und was Gott aus dem Menschen machen kann, der auf seinen Herrn guckt mit voller Freude, mit voller Inbrunst, mit Leidenschaft, das ernst meint. Weißt du, beim Hund ist es so, da dreht sich alles um das Herrchen. Um die Familie. Das ist sein Leben. Dafür ist er gemacht. Und deswegen liebe ich Hunde so. Bei Katzen dreht sich alles um die Katze. Deswegen mag ich Katzen weniger. Die wollen, dass ich ihr diene. Und ich um sie herschwänzle. Aber ein Hund, das ist ein Herz, das ich haben möchte. Ich möchte, dass Jesus mein Zentrum ist. Weil ich weiß, was, und an ihm sehe, an seinem Beispiel als Mensch, was für ein Segen das ist, weil guck dir das an, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, Für Jesus ist das eine Salbung, ist das ein Segen, das Evangelium zu erzählen. Zu den Leuten zu kommen und von Gott zu erzählen. Zu den Menschen zu kommen und das Herz zu offenbaren vom Schöpfer. Das ist für ihn eine Segnung. Eine Salbung. Das möchte ich auch. Manchmal ist es das. Ne? Du kommst in ein Gespräch rein und du erzählst und du bist einfach gesalbt. Ne? Gesegnet. Bist voller Freude und Dankbarkeit, dass du erzählen darfst und dass es so ankommt. Und manchmal ist es eher eine Pflicht, ne? So ein unterschwelliger Druck. Was denn für Jesus sein Segen, seine Salbung war, armfrohe Botschaft zu verkündigen und er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Für ihn ist das eine Salbung, so ein Segen, zu Menschen zu gehen und die zerbrochenen Herzen sind und dort Heilung reinzubringen. Das möchte ich auch. Ich möchte, dass mein Leben erfüllt ist von Gott. Und wenn es das ist, dann macht das Sinn und dann ist das erfüllend für mich, es zu tun. Zu den Menschen zu gehen, die krank sind im Herzen, die kaputt sind, so, um sie zu verbinden. Das ist schön, weil alles, was Jesus hier sagt von sich, warum er gesandt wurde, das ist auch das, warum er uns jetzt gesandt hat. Ne? Von daher verbindet das alles mit dir selbst, weil du bist Mini-Christus auf Erden. Ne? Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Und den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und das ist so schön. Wir dürfen in die Welt gehen und wir dürfen zu den Gefangenen gehen, weil wir selbst eins gefangen waren und können sagen, die Sünde herrscht nicht mehr. Die Ketten, an denen du hängst, die können gelöst werden. Der Kerker, dieser Einschluss in deinem Herzen, in deinem Leben, so was dich zwingt, in Gefangenschaft zu leben und du findest den Weg nicht raus, da ist jetzt Öffnung, eine Befreiung da. Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Ja des Herrn. Ja. Und hier sind zwei Sachen am Evangelium. Zwei Teile. Der erste Teil wird immer erwähnt, der zweite Teil wird oft vernachlässigt. Der erste Teil vom Evangelium ist, das angenehme Ja des Herrn zu verkünden. Und das angenehme Ja des Herrn, das ist die Zeit, die wir jetzt haben, das ist die Gnadenzeit. Das ist der Zeitabschnitt, den Gott auserwählt hat, um die Menschen zu erreichen und den Menschen Befreiung anzubieten aus ihrem Kerker. So die Ketten zu sprengen, die zerbrochen sind und zerschlagen, zu heilen, ihnen ein neues Leben zu geben und einen neuen Sinn. Das hier ist das Gnadenjahr des Herrn, so nennt das auch. Und dieses Gnadenjahr ist jetzt die letzte Chance, weil ein Jahr geht schnell um. Schon wieder Ostern bald. Und je älter ich werde, desto schneller geht's um. Und Jesus sagt, die Zeit rückt näher. Und er sagt, die Zeit rückt immer näher. Und ich klopfe an, unaufhörlich, an die Herzen von den Menschen. Und die müssen aufmachen. Warum? Weil die Zeit drängt. Ne? Und mir tut's leid manchmal, wenn ich mein Herz angucke und mein Herz drängt nicht danach, zu den Menschen zu gehen. Und ihnen zu sagen, hey, das, was dich da berührt, das ist Jesus, der gerade anklopft, der rein will. Hey, du bist in Gefangenschaft und verloren und Jesus Christus ist der dich frei machen möchte und das geht noch, weil jetzt ist dieses Gnadenjahr. Jetzt ist noch die Zeit, wo der Schöpfer seine Schöpfung umarmen will. Die Zeit, wo Frieden herrscht zwischen Gott und den Menschen, wenn man Jesus Christus annimmt. Die letzte Zeit des Menschen, um sich zu entscheiden, bevor alle Schöpfung gerichtet wird. Und jetzt kommt der zweite Teil vom Evangelium, der dazugehört. Das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen und den Tag der Rache unseres Gottes. Und ich bin dankbar, dass wir so einen starken, aber auch so einen gnädigen Gott haben. Weil wir oft dieses eine Jahr haben der Gnade und er verkürzt alles nur auf einen Tag des Zorns. So wie er in seinem Wort sagt, dass er die Zeit verkürzt hat, in dem die Welt gerichtet wird, die letzten 7 Jahre, die in der Offenbarung stehen. Ne? Damit nicht alle zustanden werden. Wir haben Gott, der langsam zum Zorn ist, aber der Zorn wird kommen und auch das gehört zum Evangelium dazu. Weil wir nicht nur Butterbrote verteilen an die Menschen. Zuckerbrot. Ne? Das, wo wir wissen, das schmeckt denen, wenn sie es hören. So, Jesus liebt dich. Der Vater ist da und möchte, sieht dich als Kind. So, und Jesus hat bezahlt und möchte dir Freude schenken und Frieden und Veränderung. So, und Freiheit. So, sondern wir sind auch verantwortlich, da wir die Träger der Wahrheit sind. So, und die Priester, die den Menschen dienen und Gott dienen. So, und wir sind verantwortlich dafür, ihnen auch die Not zu zeigen, dass ihre eigene Not und wie schnell es um sein kann, so frei zu werden. Es wird enden und diejenigen von uns, die die Zeiten beobachten und die sich auskennen in der Offenbarung, so, die wissen, dass die Zeit rannaht, wo der Herr kommt. Das sind die, die schreien, Herr, komm bald. Das sind die, die sich freuen, nach Hause zu kommen und ihre neue Heimat erwarten. So, endlich frei zu sein vom Kampf. So, aber in unserem Evangelium darf das nicht fehlen, dass Gott nicht nur diese Liebe ist und dieser Papa, sondern dass er auch ein Gott ist, der zornig ist auf die Menschheit und der die Sünde hasst und der ein großer Richter ist, der gerecht richtet und entscheidet. So, weißt du, mir hilft das für mein Leben, wenn auf der einen Seite Gott in seiner Allmacht zu sehen und mich zu fürchten vor ihm, mit dieser Ehrfurcht, ne, so ein, die gesund ist, und zu wissen, dass er Sünde hasst und dass er richten wird, zu wissen, dass er ihm das wichtig ist, dass der Mensch nicht sündigt und ihm das wichtig ist, dass der Mensch gerade Wege geht und über sein Gesetz nachsinnt, dass es nicht nur so ein Papa-Kind-Ding ist, zu ihm zu kommen, um mit ihm zusammen zu sein, sondern auch eine Pflicht, als Schöpfung zu seinem Schöpfer zu kommen. Das ist nicht nur eine Entscheidung aus Leidenschaft und aus Liebe ist und aus Hingabe, meinen Vater anzubeten und dankbar zu sein, sondern eine Pflicht, weil die Schöpfung hat die Pflicht, den Schöpfer anzubeten. So. Immer wieder sagt Paulus, seid dankbar. Ne? Und bitten und flehen, aber alles in Dankbarkeit. So. Ob du isst oder trinkst, tust zur Ehre Gottes. So. Und das ist wichtig, so die zwei Seiten zu sehen, die das Evangelium für uns sind. Einmal der Gott, der vernichten muss, damit das Neue Platz hat. So. Und einmal dieser gnädige Gott, der auf uns lächelt und mit unserer Schwachheit klarkommt, der unsere Sünden vergibt, jedes Mal, wenn wir kommen, der einen Plan hat und uns beschützt, der ja, uns behütet, ne, und zu uns sagt, wir sind seine Pflanzung, die er eingepflanzt hat in seinem Garten, ne, so, die er pflegt. Wir sind seine Liebsten, wir sind seine Braut. Das Evangelium, das wir verkündigen, muss das Evangelium sein, das wir auch leben. Das Evangelium ist mehr als nur die Worte Jesus starb am Kreuz, ist auferstanden und kommt wieder, sondern das Evangelium ist das Wort, so das uns lebendig gemacht hat, die Botschaft, die uns erreicht hat. So, das ist das, was uns trägt, unser Leben lang. Wenn ich eine Predigt habe ich mehr gehört als alle anderen, und ich glaube, es wird auch so bleiben. Und das ist das Evangelium. Das ist das, was mich immer wieder zurückholt zu diesem Gnadenthron. Immer wieder die Botschaft. Das Evangelium ist der Kelch und das Brot, das Jesus gereicht hat an seine Jünger. Tut das zu meinen Gedenken. Vergesst es nicht, sondern denkt immer und immer wieder dran. So, damit ihr nicht undankbar werdet. Denn der Tag der Rache unseres Gottes, und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde und Freudenöl statt Trauer, Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Und das ist es, wer das Evangelium lebt, der trägt das hier. Der trägt einmal die Gerechtigkeit Jesu, aber das ist nicht das alles, was das neue Leben uns bietet, sondern wir tragen auch die Früchte des Heiligen Geistes, seinen Charakter, seine Person. Der Heilige Geist ist der, der uns immer mehr verwandelt zu diesem Herrlichen, zu diesem Heiligen. So, Und das ist das Schöne, wir brauchen nicht mehr trauern. Wir sollen uns freuen in allem, heißt es, sogar eine Anfechtung. Und ich sehe mein Leben an und trauere oft. Aber das ist das Schöne, ich komme zurück zum Kreuz und sehe auf meinen Herrn. Ich komme zurück im Geiste und breche das Brot und trinke den Wein. Ich komme zurück und lass mich erinnern von ihm, dass ich geliebt bin und erwählt und berufen, dass er mich nicht mehr loslässt, auch in meiner Schwachheit nicht, dass er mich nicht gehen lässt, und ich komme zurück und meine Trauer wird zu Freudenöl. Diese Asche, wo ich mich schäme, wo ich bedrückt bin, wo ich bedauere und bereue, diese Asche, ich komme zum Kreuz, ich komme zum Gebet zu ihm, und er nimmt die Asche weg, und gibt mir einen Kopfschmuck. Ne? Und ich nehme das in mein Gewand ab, wenn ich zu ihm komme, zu seinem Thron, in seiner Gnade, und er gibt mir ein neues Gewand, jedes Mal aufs Neue. Ein Feierkleid nennt er das. Und das ist so schön, weil wir kommen zum Kelch, wir nehmen das Abendmahl, wir kommen zum Herrn zurück und wir erinnern uns, Herr, du hast uns vergeben. Und wir tun Buße, wir kommen auf deine Wege und dein Wille soll jetzt wieder geschehen. Und dein Weg, ja, du sollst vorangehen und wir werden folgen. Und du kommst zurück zum Herrn, ne, und du hast Freude, du kannst feiern. Weißt du, Jesus möchte nicht, dass die Christen ja so eine Marionetten sind, keine Ahnung, so irgendwie so wie Roboter. Ne? Gott mag zu feiern. Er sagt, wenn einer zum Glauben kommt, einer der Geringsten, aber wenn einer zum Glauben kommt, dann gibt es eine Party im Himmel. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie die da oben feiern. Ne? Aber da ist auf jeden Fall Freude da. Und Musik. Weil nur ein einzigster Mensch zum Glauben kommt. Sich bekehrt von seinen Wegen und zum Licht eintritt. Nur wegen einem Menschen machen die eine Feier. Ein Lobgesang. Und auch Gott ist da und ich glaube nicht, dass Gott da sitzt, alle Engel feiern ne, und die Heiligen feiern yay, noch einer und Gott sitzt da auf seinem Thron und guckt miesgrämig ne, und zornig auf die Menschen, die sich noch nicht bekehrt haben. Nee, Gott feiert mit. Und ich freue mich, sein Lächeln zu sehen, weil das war die größte Feier. Überleg mal, was Jesus immer für Bilder genommen hat mit der Hochzeit und was für ihn Hochzeit ist. Ne? Was denkst du, wie die Hochzeitsparty wird, wenn wir da hochkommen? Weil er sagt selbst, er ist der Bräutigam, wir die Braut. Und wenn wir da hochkommen, gibt es eine Feier. Also ich freue mich, dass ich als Christ doch feiern darf mit meinem Herrn. So, diese Freude kommt nur dann, wenn ich mich ausstrecke nach diesem Leben im Heiligen Geist. Wenn ich mich ausstrecke, ob ich mich danach fühle oder nicht, im Gebet zu sein mit meinem Herrn. Wenn ich mich ausstrecke, ob ich will oder nicht, ihm nützliches Werkzeug zu sein, um mich gebrauchen zu lassen. Weißt du, und es gibt die eine Seite in mir, die das will, eine andere Seite in mir, die was anderes will. Einen Teil, der sich danach fühlt und das damit Freude macht und Dankbarkeit, ein anderer Teil, der sich überwinden muss. Und ja, zum Leben als Christ gehört es dazu, dass man sich überwindet. Und dass man sagt, du bist Gott. Und egal, wie ich mich jetzt fühle und was ich will, das gebührt dir. Dir gebührt Ehre und Lob und Dank. Dir gebührt mein Preis. Und ich selber muss mich ständig überwinden. Weil ich sitze hier und mache Musik laut. Ich sitze hier und muss beten laut. Ich sitze hier und predige das Wort. Und oft ist es eine Überwindung, weil oft sitze ich hier und ich fühle mich ganz anders. Ich möchte lieber mich da hinten hinsetzen und leise zuhören. Möchte lieber ruhig sein und nicht irgendwie alles geben. Möchte lieber ungehört und ungesehen sein, nur mit meinem Schöpfer allein. Manchmal will ich nicht preisen. Manchmal fühle ich mich beschämt, ne, und sitze hier vor dem Gottesdienst mit Asche auf dem Haupt. Ne, mit meinen Gewändern der Trauer. Mit meinem Herzen, das Angst hat oder zornig ist oder wütend oder bitter oder frustriert. Ne. Und ich sitze hier und muss mich, weil ich nun mal Gott keinen anderen gerade schickt, muss mich überwinden dann und einen Glaubensschritt machen und sagen, ich weiß, warum ich hier bin. bin wegen dir hier, also gebe ich alles, was ich dir geben kann in dem Moment. Ich habe es noch nie bereut. Weil sobald ich meinen Mund öffne und der Lobpreis kommt, bin ich frei von mir, weil ich wieder auf Gott sehe. Und er holt mich daraus, dadurch, dass ich mich entschieden habe, ihn anzubeten. So. Mich entschieden habe, zu ihm zu kommen mit Ernst. So. Weißt du? Wir müssen es tun. Das ist der Ausweg aus allem. Nur bei ihm finden wir die Lösung für alles. So. Das ist so simpel und doch so kompliziert. Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Ich mag das so. Wir sind Bäume der Gerechtigkeit. Kein Stiefmütterchen der Gerechtigkeit, kein Löwenzahn der Gerechtigkeit, kein Schneeglöckchen der Ecke, sondern wir sind noch nicht mal ein Busch der Gerechtigkeit, ne? Sondern wir sind Baum. Ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, der an Bächen steht, so ein, der nicht endendes Grün hat, wie es in Psalm 1 heißt. So ein, Blätter der Heilung trägt, so ein, gute Früchte. Ne? Wir sind ein Baum, der gepflegt ist. Ein Baum, der feststeht, wenn wir in Jesus Christus sind, an der Quelle, an seinem Geist, so ein, da kann ein Unwetter kommen, was will, wir halten das durch. Gott ist der, der uns kräftigt. Und Gott ist der, der uns da durchträgt. Und das ist so schön. Er nennt uns Baum der Gerechtigkeit. Warum? Nicht, weil ich so schön bin oder so talentiert oder sonst was, sondern weil die Gerechtigkeit, die ich trage, mein Herr ist, Jesus. Er ist der, der uns stark macht. Er ist diese Wurzel. Ich bin die Rebe und du der Weinstock. Nee, ich bin der Weinstock und du die Rebe. Bleib bei mir, ne? Du wirst Frucht bringen. Aber ohne mich, außerhalb von mir, kannst du nichts vollbringen. Und ich sehe so viele Menschen, die außerhalb von Jesus was verbringen wollen im Namen Gottes. Ne? Außerhalb von seinem Willen, außerhalb von seinem Wort, außerhalb von seiner Kraft, außerhalb von seiner Weisheit. Und das ist traurig. So, weil außerhalb von ihm können wir Menschen nicht das vollbringen, was er vollbringt. So. Die Menschen kriegen noch nicht mit, dass sie Rosinen werden. So, dass diese Früchte instant sind und immer wieder das Gleiche. Keine Ahnung. Lasst uns frisch bleiben. Und das können wir nur, indem wir in unserem Herrn bleiben, ihn suchen. Und vielleicht hat die Rebe manchmal einen schlechten Tag und sagt, ja, ich will aber meinen eigenen Weg gehen. Ich hänge mich mal an den Kaktus. Oder was weiß ich. So ein. Aber das ist doch Quatsch. Weil außerhalb von dieser Rebe sind wir tot. Wir brauchen unseren Herrn. Das ist das tägliche Sterben, das wir durchmachen. Dieses tägliche Selbstverleugnen. Eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und auch das liebe ich. Das kam öfters jetzt in Jesaja, ne? Die Pflanzung des Herrn. Wir sind seine Pflanzung. Und ich liebe das so, weil für mich ist das so ein schönes Bild, weil wenn ich was pflanze, muss ich es erstmal in der Hand nehmen. Muss meine Hände dreckig machen und in der Erde wühlen. So, und ich bin nah verbunden mit dem Ding und bin ganz vorsichtig, dass ich es nicht zerbreche, irgendwie. Besonders mit der Wurzel, die so zart ist. Wenn du was pflanzt, ist sie noch nicht ausgewachsen meistens. Ne? Und du gibst dir Mühe, du packst es ein, du machst die Erde wieder drauf, du nimmst Wasser, du begießt es, du beobachtest es und gießt immer wieder, damit es nicht vertrocknet. Ich persönlich hinten musste noch Schneckenkörner drüber machen und Krams. So ein, was sind. Mir ist es wichtig, dieses Jahr werde ich wieder Erbsen anbauen. Die Schnecken kriegen das diesmal nicht hin. Ich werde mich mit Schneckenkorn einbauen. Sondern, ne? Ich habe viele Fehler gemacht als Gärtner. Ich gebe zu. Und ich bin auch kein guter Gärtner. Aber ich weiß, was bedeutet, wenn du was einpflanzt, weil du gehst jeden Tag raus und guckst dir das an, wenn du dich drauf freust. Ja. Mit den Kartoffeln. Du baust so rein, so eine Kartoffel nur mit ein paar Triebe, ne? Und du siehst nichts. Du siehst ein paar Wochen nichts und dann kommt da ein kleines Pflänzchen raus und es passiert nichts, ne? Und du guckst immer und immer wieder und wartest und wartest und es dauert ewig, bis so die Kartoffeln endlich groß sind, ne? Aber irgendwann ist ein Berg da und irgendwann sind die Pflanzen verwelkt und du weißt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und die schmecken, ne? Du freust dich drauf, endlich diese erste rohe Kartoffel, ne? zu kochen. So. Ne? Und genauso ist es mit allem, was du tust. Ne? Du sehst und dann musst du warten, weil das kannst du nicht beeinflussen. So. Und ich liebe das so, weil Gott ist auch so für uns ein Bild. Das kommt noch, glaube ich, in Jesaja oder es ist in Jeremia. Habe ich letzte Woche erwähnt, wo Gott halt sagt, zuerst der Weingärtner, oder Jesus hat es gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher. Erst der Weingärtner, ne, der durch seinen Weingarten geht und die schlechten Blätter abschneidet. So, ne? Der guckt, dass nur die guten Früchte die Kraft kriegen und die Energie. Ne? So, dass nur die Blätter, die vonnöten sind und die Zweige, die vonnöten sind, so, da sind, damit die Frucht gut wird und groß und süß. Ne? So, weißt du, das ist Gott. Und der kommt jeden Tag in unser Leben auf seinen Acker und beobachtet uns. Und wartet. Und pflegt uns und hegt uns. Hey, wir können so dankbar sein. So, und das ist der Schöpfer von allem. Das ist der Schöpfer, der selbst bei einem kleinen Menschen sich nicht zu minder ist, um zu feiern. So, er freut sich. Er will, dass kein einziger verloren geht. Das ist sein Herz. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, und ich glaube, ich lüge da nicht, so, dass Gott traurig ist über jeden einzelnen Verlorenen in der Ewigkeit. Wir haben letztes Mal in Jesaja vor ein paar Wochen gesehen, dass er sich beschrieben hat, dass er auf seinem Thron ist und weint über die Menschen. Und ich glaube, er wird auch dort weinen. So, Gott will nicht, dass einer verloren geht. Also sollte es mir auch nicht gleichgültig sein, was mit den Menschen hier passiert. Zu seinem Ruhm. Weißt du, Gott hat mich noch nicht mal von Neuem erweckt und eingepflanzt und lässt mich wachsen und Frucht bringen, so ein, damit es mir gut geht, sondern zu meinem Ruhm oder sonst was, sondern es ist sein Ruhm. Und für mich ist es so mächtig, weil das für mich bedeutet, dass er stolz ist, wenn ich gut wachse und gute Frucht bringe. Wenn ich mit einer Handvoll Schoten dieses Jahr komme, dann bin ich auch stolz. Dann ist das mein Ruhm. Ne? So ein, und so hält uns Gott in der Ewigkeit, wenn wir endlich hochkommen, durchs Feuer gehen und geläutert werden und dann da stehen mit unseren Siegeskronen die kleinen Kinder und uns eckig freuen, so ein, ne, dass wir es endlich geschafft haben. Da wird er uns angucken und er wird stolz sein. Das ist sein Ruhm, dass wir dort stehen, dass wir es überhaupt geschafft haben, dort anzukommen. Dass wir es überhaupt geschafft haben, durch diesen Fluch durchzukommen. So ein, und ewig wieder im Frieden zu sein mit ihm. So ein, das ist sein Ruhm. Und er rühmt sich dafür. Er ist stolz darauf. Ich finde das toll. Einfach zu wissen, so ein, weißt du, dass wir ihn so wertvoll sind. Für ihn. Ich habe mal so eine Zeit mir angeguckt, ne? Er hatte 7 Tage, hatte 6 Tage hatte die Welt gemacht und alles. Am 7. hat er geruht, ne? Und auch für mich hat die Schöpfung nicht aufgehört, weil Gott ihn weiter erschaffen hat. Nämlich Jesus Christus, unsere Rettung. Ne? Weißt du, und auch jetzt sind wir noch in diesem Schöpfungsprozess drin. So ein, und für ihn, er wird dann da sitzen, wenn es geschafft ist. So ein, er wird sagen, das habe ich gut gemacht. Das habe ich sehr gut gemacht. Und er wird eine neue Welt machen und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er wird sagen, das habe ich gut gemacht. Und er wird eine neue Schöpfung machen, uns, weil wir kriegen einen neuen Leib. Wir kriegen einen neuen Namen. So ein, und er wird sagen, dich habe ich gut gemacht. So ein, weißt du, das ist so wichtig, dass wir lernen zu verstehen, was es heißt, Jesus ähnlicher zu werden und in seine Fußstapfen zu treten, ihm nachzufolgen. So. Und wenn man so ein paar Wörter hier rausnimmt aus dem kleinen Text, dann sagt Jesus, der Herr hat mich gesegnet, der Herr hat mich gesandt, um zu verkünden, zu seinem Ruhm. Und das ist das, was ich will. Ich will verkünden. Ich möchte verbinden. Ich möchte befreien. Ich möchte öffnen. Ich möchte trösten. Und ich möchte geben. ist das, was Jesus gesagt hat. Das, was Jesus getan hat, das ist sein Evangelium. Das ist seine Freude, warum, was er kurz zusammenfasst hier in dem Text zumindest, warum er da ist, warum er kommt. Um zu verbinden, um zu verkünden, um zu befreien, um zu öffnen, um zu trösten, um zu geben. Alles zu dem Ruhm des Schöpfers. Und das möchte, das wünsche ich mir auch, dass das der Sinn in meinem Leben ist. So. Dass das meine Freude wird, dass das zu leben mich zu einem Punkt bringt, wo ich sage, ich bin gesalbt. Ich bin gesalbt vom Herrn, weil ich rausgehe und mir die Herzen der Menschen, die Seelen so wichtig sind, dass ich sie verbinden will, wenn ich Not sehe. Von meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, aber auch von denen da draußen, die ohne Gott sind. So. Weil ich es nicht ertragen kann, dass die eingesperrt sind, weil ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich kann öffnen durch das Wort. So. Und zu trösten, so. Mitleid zu haben und barmherzig zu sein, das ist für Gott ein angenehmes Fasten, sagt er. Das ist ein Wohlgeruch. So, das ist ein Sabbat. So, um zu geben. Ich bin nicht gekommen, hat Jesus gesagt, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, um zu dienen, um zu geben. Um mich hinzugeben als Lösegeld für viele. Mich zu geben zu seinem Ruhm. So. Und Herr, so will ich mich auch geben. Jeden Tag aufs Neue zu deinem Ruhm und will den Lobpreis suchen will, ja, den Dank suchen will, nicht aufhören zu bitten und zu flehen für die anderen. Ich will benutzt werden, ich will verkünden, Vater, wir bitten für offene Türen, dass wir Menschen erreichen, dass sich was verändert hier in Görlitz, sich was verändert in uns, ja, dass die Menschen zu dir finden, denn das Jahr ist bald um und du kommst. Und dann kommt das Gericht. Ja, und für uns ist es gut, weil wir wissen, wo wir ankommen, aber für so viele wird es so schlecht ausgehen. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Geist gibst und uns zeigst, dass wir fähig sind, Herr, dir nachzufolgen. Ja. Bitte gib du uns die Kraft, die wir brauchen, die Erkenntnis. Hilf uns immer wieder. Mit einem Anstoß, ja, dass wir unsere Herzen immer wieder zu dir drehen und mit der gleichen Kraft weiterrennen, so wie Paulus es gesagt hat, dass wir nicht müde werden oder ängstlich oder verzagt. Ja, bitte, mach du dich groß in unserem Leben. Ich möchte im Endeffekt oben stehen und dir die Krone geben, weil ich weiß, dass du so verdient hast. Und ich danke für dein Wort, Herr, und das du damals schon der gleiche warst wie heute und unveränderlich bist in aller Ewigkeit. Dass du gekommen bist, um uns zu segnen, uns Menschen. Ja, du bist wunderbar. Amen. Lass ihn ein bisschen Zeit nehmen, um zu beten.